Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Ab 21, euer Podcast. Es geht um Sprachen, Alltagssprachen, ihr Opfer. Kennt ihr ja, klingt ein bisschen so.
Guck so, Mann kommt mit seiner 3er BMW so, sagt mir, was geht so, ja? Ich sag so, tschüss, wie machst du mich so anderen?
Kann aber auch ganz anders klingen. Klar, es gibt eine Menge zu erfahren, zum Beispiel, wofür die Zauberformel Ich schwöre hilft. Das erklärt uns die Soziolinguistin Diana Marosek, die tausende Stunden Gespräche von deutschen Muttersprachlern angehört und erforscht hat. Einfach so in der U-Bahn zum Beispiel. Und die Comedian Idil Beider erzählt uns, wie sie Kanak-Sprach einsetzt und warum sie die toll findet. In der Sprache hat sie sich gerade erst wortgewaltig in der Özil-Debatte zu Wort gemeldet. Und das macht sie auch bei uns hier. Mein Name ist Utz Dreger. Viel Spaß und es wird geil. Schwöre.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute über eine Sprache. Eine Sprache, die viele von uns, gerade in größeren Städten, schon im Alltag so oder so, bewusst oder unbewusst, immer wieder sprechen. Kiezdeutsch oder Kurzdeutsch. Diese Sprache ist auch beeinflusst von der sogenannten Kanak-Sprach. Und mit der meldet sich auch immer wieder wortgewaltig die Comedian und Schauspielerin Idil Beider als Gillette Eiche zu Wort. Und das hat sie gerade eben erst getan mit einem Video-Statement zur anhaltenden Özil-Debatte.
Alle, die diese über Özil so geschrieben haben, alle, die ihn gehatet haben, Holum, ihr habt in 60 Jahre Arbeit gespuckt. Ihr habt auf die Arbeit meiner Eltern gespuckt, die hier für dieses Land geschuftet haben, okay? Damit ihre Kinder eine bessere Zukunft haben mit euch Opfers!
Klar, es wird mit Idil Beider gleich auch um Sprache gehen, denn das ist unser Thema heute. Aber bei so einem knallenden, meinungsstarken Video wie das, was wir gerade gehört haben, wie dem, was wir gerade gehört hatten, was Idil zur Özil-Debatte rausgehauen hat, da wollte ich schon erstmal von ihr wissen, was sie denn so dazu denkt und was sie dazu treibt, dazu ein Video zu machen.
Die größte Aussage aus migrantischer Perspektive, also aus meiner Perspektive als Migrantin, kann ich nur sagen, ach so, egal wie sehr du dich bemühst hier in Deutschland, scheißegal wie sehr du der Integrationsdebatte folgst und versuchst damit zu arbeiten, egal wie viel WMs du nach Hause bringst in dieses Land, am Ende kriegst du einen Arschtritt. Du bist immer der Kanake.
Also Integration ist sozusagen wie so ein offener Prozess, der nie beendet wird und je nachdem, wie es gerade so läuft, was du als Figur so lieferst
Richtig.
Für die Gesellschaft,
ist sagt der
die Gesellschaft,
vollkommenen Willkür ausgeliefert.
Du gehörst dazu oder, nee,
ganz
sorry,
genau.
Leider nicht.
Ganz genau. Also es ist so eine Unverschämtheit, ein Matthäus neben einem Putin, da wird aber sein Deutschsein nicht in Frage gestellt. Uli Hoeneß, der wie viel Milliarden hinterzogen oder Millionen hinterzogen hat, da wird aber sein Deutschsein nicht in Frage gestellt. Mesut Özil macht ein hässliches Bild, da wird sein Deutschsein in Frage gestellt.
Jetzt könnte man argumentieren, er macht dieses hässliche Bild neben dem türkischen Präsidenten.
Ja, das ist doch völlig uninteressant. Also ist ja, es geht ja, wenn, dann um seine politische Meinung und nicht um sein Deutschsein. Was hat sein Deutschsein mit seiner politischen Haltung zu tun? Gar nichts. Und das würden wir auch mit keinem anderen machen. Und das ist einfach eine Asymmetrie innerhalb der Unterhaltung, die hier von oben nach unten verläuft. Und das ist natürlich keine Integration, wo ein Migrant Bock drauf hätte. Ich komme doch nicht in deinen Club, damit ich dann das Arsch bin. Mach ich nicht. Ich will genauso, dass meine Leistungen gewürdigt werden und dass meine Leistungen geschätzt werden und zwar auch nachhaltig. Ihr könnt auch mal eine Statue von irgendeinem, keine Ahnung, Dönerkanaken aufstellen, keine Ahnung, irgendwas, dass man das auch mal achtet, was da passiert. Und ich glaube, das ist genau unser Anhaltspunkt. Wir haben kaum Symbole der Achtung unseren Migranten gegenüber. Also ist natürlich meine Sicht der Dinge.
Da wollte ich dich aber genau gerade fragen. Ja. Hast du in dieser ganzen Wolke, wenn wir jetzt mal diese Diskussion so beschreiben wollen, auch Stimmen gehört, die dir gefallen haben?
Ja, zum Beispiel Philipp Lahm. Also der hat sich in einer Art und Weise geäußert, die ich einfach gut fand, weil er genau das getan hat. Ne? Und da fängt das jetzt interessanterweise auch ein, in die Sprache einzufließen. Also es wird jetzt in migrantischem Deutsch unterschieden zwischen Blut- und Bodenkartoffel und zwischen Süßkartoffel. Philipp Lahm, Süßkartoffel. Gauland, Blut- und Bodenkartoffel. Blut- und Bodenkartoffel, giftig. Süßkartoffel, vitaminreich.
Kannst du mir bitte nur kurz helfen, warum ist Philipp Lahm jetzt die Süßkartoffel?
Er hat das ins Verhältnis gerückt und er hat einfach auch nochmal betont, was Özil eigentlich alles geleistet hat so über die Jahre und auch ins Verhältnis gerückt, dass es eben eine Unverhältnismäßigkeit gibt, wie wir über diesen Fall diskutieren. Also es ist ja auch ein Meinungsaustausch, das ist ja auch irgendwie Information, also was eigentlich wir darüber meinen, wie wir auch darüber sprechen können. Und das hat der ganz klar zusammengefasst, meiner Meinung nach. Und deshalb ist er eine Süßkartoffel, weil eine Süßkartoffel arbeitet mit Vertrauen und mit Liebe.
Okay, er hat sich da zu Wort gemeldet. Was glaubst du, was hat diese Diskussion mit Menschen mit Migrationshintergrund, egal in welcher Generation, jetzt gemacht? Ist das was, was einfach für manche in eine Richtung... Jetzt haben wir einen Ton, der in eine Richtung bläst, wo man sagt, okay, das haben wir die ganze Zeit schon das Gefühl, dass wir hier sozusagen auf Abruf integriert, in Anführungszeichen, sind.
Genau, also ich denke nicht, dass das ist, ne? Das ist ja immer wieder in so einer Gesellschaft, wir werden weiterhin zusammenleben und wir werden uns streiten und wir werden uns gegenseitig unschöne Sachen in die Fresse sagen. Vielleicht werden wir auch dran wachsen und vielleicht kommt da auch was zusammen. Ich meine, was ist denn die andere Lösung? Das ist das, ne? Also das, was soll die andere Lösung sein? Also wenn ich jetzt einen deutschen Pass habe, was bin ich dann? Bin ich jetzt, also ich habe jetzt festgestellt, ich bin für mich passdeutsch. Ich nehme nicht mehr teil am Deutschsein, das möchte ich bitte nicht. Das ist mir viel zu irritierend, was da läuft.
Ganz kurz, was ist nochmal das Deutschsein?
Deutschsein im Sinne von, wenn man sagt, so Kanacke springen, find jetzt Erdogan scheiße, dann machst du das gefälligst, sonst gehörst du hier nicht mehr zu unserer Wertegemeinschaft.
Das ist da so ein Mehrheitsdeutsch-Meinungsklang.
Naja, Meinungsklang hört sich schön an, wie so ein schönes Echo irgendwie. Und ich finde, es ist eben das Schwierige, herauszufiltern, wer ist die Süßkartoffel und wer ist die Blut- und Bodenkartoffel. Wir müssen es aber benennen, weil sonst schaffen wir nicht, Solidaritäten hinzukriegen. Ja, und das ist aber das Wichtigste an dem
Ist denn diese Kartoffelkategorie, ist da entscheidende Hilfe, oder?
Total. Du lachst. Hat geholfen. Aber wenn du jetzt das beschreiben müsstest mit migrantischer Sprache, wäre es doch treffend.
Kann man so sagen.
Ja, also, ja.
Deutschlandfunk Nova.
Ghetto-lektuell, das ist Gillette Aysche. Nach Beschreibung ihrer Schöpferin Idil Beider. Worte kreieren, das ist ihr Ding, das sagt die Comedian und Schauspielerin über sich selbst und über ihre Kunstfigur, ihr alter Ego. Wir sprechen heute bei Ab 21 über Sprache und die spielt für die Künstlerin eine ganz wichtige Rolle. Mal so und mal so.
Das verändert sich wirklich. Tatsächlich hängt mein Sprachgebrauch auch stark mit meinem Umfeld zusammen. Ne? Also wenn ich jetzt auf der Bühne bin, spiele ich in Gillette Aysche, habe ich eine Kanakensprache sozusagen, also die Migrantensprache, die ich da verwende. Ne? Die folgt ja auch einer Logik und die ist interessant, dass sich das auch so bewegt hat, dass einfach sich auch rausgestellt hat als migrantische Identität, diese Sprache. Aber natürlich spreche ich auch Hochdeutsch. Es kommt eben auf den Kontext an, wo ich bin und wozu ich die Sprache brauche. Sprache ist für mich immer ein Tool. Wozu brauche ich es wann? Was will ich und wie komme ich daran und wie kann ich Sprache einsetzen, um das, was ich möchte, zu bekommen?
Heißt das, du willst dem Gegenüber oder der Gegenüber dann in dem Moment einfach nahe kommen? Du baust mit deiner Sprache die Brücke?
Ja, teilweise spreche ich die Sprache ja auch weiter, ne? Also kreiere sie auch mit. Also ich nehme teil an der Sprache.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn ich durch Gillette Aysche dann irgendwelche Sachen sage, zum Beispiel Ghetto-Lektuell, das ist, versteht man in the hood. Weiß ich nicht, ob es im Duden drin steht, weiß ich jetzt nicht, aber ne, das ist...
Kann hereinwachsen.
So, genau, könnte ja hineinwachsen. Also genauso wie mit Babbo. Babbo ist ja auch so ein Wort, was irgendwie von Haftbefehl kommt. Und auf einmal Wort des Jahres war und dann war der Bildchef Babbo, das war vor ein paar Jahren mal. Also das ist schon sehr, ist interessant, wo die Worte so hinkommen, von wo sie herkommen und wo sie hingehen.
Und diese Kanak-Sprache, kannst du sagen, wo du die her hast? Also hast du irgendwie mal, ja, gibt es einen Hintergrund, wo du die gelernt hast? Auf dem Schulhof, im Kindergarten, zu Hause?
Na ich habe ja lange in Berlin oder lebe in Berlin immer noch, aber auch mal woanders. Und da hörst du das natürlich schon. Ich habe ja in Schulen gearbeitet und auch da auf dem Schulhof hörst du es. Neuer deutscher Hip-Hop, da hörst du es. Also es gibt viele, viele Quellen, wo man es hören kann. In Schmargendorf, Berlin vielleicht nicht so viel, aber Neukölln hörst du sehr viele Variationen von unterschiedlichsten Sprachdenkweisen.
Einfach, weil es auch eine bunte Mischung an Leuten da ist. Schmargendorf für Nicht-Berliner ist eher Migranten aus dem Schwabenländle.
Ja, man weiß es nicht. Ja, also jedenfalls welche, die wo deutlich weniger migrantische Sprache verwendet wird.
Und was macht diese Sprache für dich aus? Dass, also sie zu wählen jetzt für deine Bühnenfigur, okay, das ist natürlich auch eine Person mit Migrationshintergrund, aber was ist die Stärke dieser Sprache?
Na, eigentlich wie jede Sprache ist sie auch ein Identitätsstifter. Ne? Das ist natürlich auch, man kann seine Lebenswelt und seine Identität auch der Kontext, in dem man mit seiner Identität in dieser Gesellschaft steht, sehr gut beschreiben. Mit einer Sprache, mit dem Ausdruck einer Sprache. Und ich finde, das ist ja das, was mich so fasziniert an dieser Sprache, an der migrantischen Sprache, dass sie einfach ganz stark auch mit Bildern arbeitet. Sie ist fast schon eine poetische Sprache. Ja, also wenn ich so, übertreib nicht deine Rolle oder gib dir mal keine Rolle. Oder du bist hier nicht die Hauptrolle. Also wie faszinierend das ist, dass man völlig verschiedene Bilder und Realitäten eben mit der Sprache ausdrücken kann. Und das macht die Migrantensprache. Sie kann vermitteln, sie macht aber am meisten Spaß. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass sie hart ansteckend ist. Und auch wenn man nicht möchte, wenn man lange genug das hört, quatscht man auch so.
Ja, man quatscht auch so, man rutscht, es macht tatsächlich Spaß. Jetzt hat sich letzte Woche Alexandra Stanic, eine Bloggerin aus Wien mit bosnischen Wurzeln, auf Twitter polternd zu Wort gemeldet und hat gesagt, bitte hört auf, die Sprache von Migrantinnen zu übernehmen. Ihr seid nicht cool, wenn ihr absichtlich Fehler einbaut und wenn ihr Wörter arabisch aussprecht. Ihr findet das vielleicht witzig, wir lachen aber nicht mit.
Okay.
Was hast du dazu?
Wer ist wir? Das wäre so meine erste Frage. Wer bist du?
Sie ordnet sich da offensichtlich ein als jemand, der diese Sprache spricht oder sie zumindest teilweise benutzt.
Ja. Ja, also ich kann die Aussage so natürlich überhaupt nicht teilen. Ich verstehe den Background davon nicht. Also wo konkret kommt diese Frage her? Was genau kritisiert sie denn eigentlich? Also den Sprachgebrauch? Oder ist da eine Theorie von, wenn man jetzt viel migrantische Sprache spricht, dass man sein eigenes Deutsch verschlechtert?
Ist wahrscheinlich so das Szenario, dass ein Bio-Deutscher irgendwie aus Gag sagt, ey Alter, gib mal irgendwas. So.
Ja. Na, das kommt eben, ja, es ist immer der Kontext, auf den es ankommt. Natürlich ist es eine migrantische Sprache, aber ich sage, wenn das jemand sehr gut kann und authentisch kann, ist mir das völlig egal, woher der kommt. Frage ist nur, kannst du es authentisch? Und das Authentische bedeutet, dass du die Konzepte verstanden hast.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Wenn wir in Deutschland sprechen, dann sprechen wir jetzt nicht unbedingt Duden. Habt ihr euch irgendwie mal gefragt, was das eigentlich so ist, was wir so sprechen, wie sich Alltagssprache in unserer Zeit entwickelt, was in Deutschland derzeit auf Schulhöfen, Bahnhöfen, auf Straßen zu hören ist oder eben halt gesprochen wird und wo die Reise da so hingeht? Das wollte die Soziolinguistin Diana Marosek aus Berlin wissen. Sie hat aktuelle Sprachentwicklungen für ihre Doktorarbeit erforscht und dafür hat sie eben Menschen zugehört. In der Bahn, in Cafés, sie hat sich in Schulen gesetzt, getarnt als Referendarin, damit sie einfach die Ohren ungestört aufsperren kann. Stunden, Tage, wochenlang, tausendfach. Ergebnis ist nicht nur eine Doktorarbeit, sondern auch ein Buch. Der Titel: Kommst du Bahnhof oder hast du Auto? Darin legt Diana Marosek neue und alte Sprachentwicklungen offen. Und sie prägt dabei einen Begriff, den wir vielleicht noch nicht so häufig gehört haben: Kurzdeutsch.
Also Kurzdeutsch ist die Zusammenfassung von ganz vielen Alltagsphänomenen, die wir gerade in unserer Sprache sehen. Also ich habe insgesamt 7 Phänomene als Kurzdeutsch bezeichnet. Da sage ich gleich nochmal was zu. Ich nenne sie erstmal kurz. Das ist die Kontraktionsvermeidung, die Artikelvermeidung, Code-Switching, das Phänomen Ich schwöre, das Benutzen von Schlauten, Kurzartikel und die rituelle Beschimpfung.
Okay, das ist eine ganze Menge Holz. Das muss ich tatsächlich jetzt mal aufdröseln.
Genau, jetzt muss ich mal kurz aufdröseln. Ne? Das waren ganz schön viele verrückte Wörter. Also die Kontraktionsvermeidung bedeutet, also das hat nichts mit der Biologie zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass irgendwas kontrahiert, sondern dass man etwas zusammenfasst. Normalerweise heißt das ja, ich gehe zu dem Bäcker. Mhm. Aber das sagt ja keiner. Also zieht man das zusammen, ich gehe zum Bäcker. Und bei der Kontraktionsvermeidung ist das so, dass man das weglässt. Dann sagt man, ich gehe Bäcker. Oder ich gehe nicht ins Kino, sondern ich gehe Kino. Und das ist das Phänomen. Also das ist quasi das Leitphänomen, wo ich überhaupt angefangen habe zu forschen, weil mich interessiert hat, was ist das und wo kommt das her?
Okay, diese totale Verkürzung.
Genau, dann gibt es im Kurzdeutsch auch noch die Artikelvermeidung. Zum Beispiel, guck dir Hund an oder nimm mal Tasche. Also solche Sachen. Dann gibt es auch noch den Kurzartikel. Das heißt, statt den Artikel zu vermeiden, wird er verkürzt nur auf das D. Das soll zeigen, ich weiß, dass es einen Artikel gibt, aber ich bin viel zu cool, ihn zu benutzen.
Beispiel?
Dann kommt dann sowas raus, de Abend, de Radio oder de Interview statt der, die und das.
Aha.
Dann gibt es das Code-Switching. Das ist sowas wie eine Käsebrötchen, Jalla. Oder I love you, mein Schatz. Also wenn man zwei verschiedene Sprachen innerhalb eines Satzes oder innerhalb eines Dialoges oder manchmal sogar innerhalb eines Wortes mischt.
Das machen aber doch wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute, gerade wenn man mit dem Englischen reinmischt, oder?
Ja, genau. Es gibt auch dieses Unterphänomen Denglisch.
Ja.
So, erst habe ich es angeteasert und dann doch gecancelt.
Das macht wahrscheinlich sogar Jens Spahn.
Ja, ziemlich sogar. Ja. Das machen auch ganz, ganz viele Büroleute und Agenturleute. Das ist halt ziemlich cool, sowas zu mischen. Und das gibt's halt auch mit dem Arabischen und mit dem Türkischen und jeder Sprache, die wir irgendwie toll finden. Man sagt ja manchmal auch, ich bin d'accord mit etwas oder mea culpa. Das gehört auch alles da rein.
Code-Switching war das. Okay, ja.
Genau, genau. Dann gibt es noch die Schlaute, sowas wie ich mach das richtig. Das gibt's natürlich auch. Also wenn das CH zu dem SCH wird, das kommt dadurch, dass die türkische Muttersprachler oft ein Problem haben, diesen weichen CH-Laut richtig auszusprechen. Also wir haben im Deutschen zwei CH-Laute. Einmal das Ach, Dach und Sache und dann dieses Ich richtig niedlich. Und türkische Muttersprachler haben oft das Problem, dass sie dieses zweite CH nicht so richtig gut aussprechen können und sich mit dem Sch helfen, also ich.
Mhm.
Aber die habe ich mir ja gar nicht angeguckt. Ich habe mir ja das Deutsch bei den deutschen Muttersprachlern angeguckt. Und die machen das, weil die natürlich genauso cool sein möchten wie ihre Kolleginnen und Kollegen und ihre Peergroup-Member, die aus die türkische Muttersprachler sind.
Ich verstehe.
Ich verstehe, genau. Dann gibt es noch das Phänomen, ich schwöre. Wenn ich Vorträge halte, ist auch das, wo die meisten Leute lachen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal, weil das ist sowas wie eine Routine. In unserer Sprache haben wir Routinen, sowas wie mein Beileid, bitteschön, außerdem an der Käsetheke, ja. Und dieses Ich schwöre ist auch so eine Routine. Die gilt eigentlich dafür, den sozialen Zusammenhalt zu erhalten. Also Ich schwöre kann am Anfang eines Satzes stehen, in der Mitte eines Satzes, am Ende eines Satzes oder als Satz. Und man kann sich quasi minutenlang mit Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre bestätigen, dass man sozial zusammengehört und dass man sich gerne hat.
Alles klar, gekauft.
Gekauft ist gut. Und dann gibt es auch noch die rituelle Beschimpfung.
Ja, auch das nimmt man oft wahr, ja.
Genau, und bei der rituellen Beschimpfung ist das sowas wie du Knecht, du Opfer, du Missgeburt. Und da geht es eigentlich darum, also wir haben uns gerne und darum beschimpfen wir uns. Also wenn man so in der U8 fährt und so eine Gruppe von jungen Männern ist, die sich die ganze Zeit beschimpfen, ohne dass was davon passiert, dann kann man davon ausgehen, dass die sich rituell beschimpfen, sozusagen.
Kiezdeutsch hat eine starke Verwandtschaft zur Kanak-Sprache. Ich schwöre, sagen gehört dazu, haben wir gelernt von der Soziolinguistin Diana Marosek. Sprache ist im Wandel, also da tut sich einiges. Aber nochmal die Frage, wer spricht dieses Kurzdeutsch eigentlich alles genau?
Tatsächlich musste ich feststellen, dass es alle sprechen. Und mit alle meine ich so quer durch die Gesellschaftsgruppen immer mal einer. Vor 10 Jahren hat man gedacht, das ist eine Jugendsprache. Aber mittlerweile sprechen das auch die Erwachsenen. Ich habe auch schon in Altersheimen geforscht und die Menschen, die da wohnen, die benutzen auch so Sätze wie ich habe Rücken, ich habe Knie, ich brauche Tablette. Und die sind ja schon alle weit über 70.
Aber die haben vielleicht also, nicht dieses ich schwöre und Dorfer.
Nee, richtig. Aber die nehmen zum Beispiel die Artikelvermeidung, über die wir gerade gesprochen haben. Aber weg von den Altersheimen, es sprechen tatsächlich alle Gesellschaftsschichten überall und immer mal wieder, weil es halt bequem ist, weil sich das Gehirn natürlich auch daran gewöhnt. Ich werde verstanden, wenn ich sowas sage und darum muss ich es mir nicht so kompliziert wie möglich machen.
Du hast aber an verschiedenen Schulen ganz ausführlich geforscht auch und hast gemerkt, es gibt Unterschiede beim Einsatz von Kurzdeutsch an unterschiedlichen Schultypen.
Das ist richtig, genau. Ich war in 30 Berliner Schulen und habe mich als Referendarin getan, dort eingeschlichen und habe über ein Jahr den Schülern beim Sprechen zugehört und habe festgestellt, dass sie es alle kennen und auch alle überwiegend benutzen, aber die Situationen, in denen sie es benutzen, sehr unterschiedlich ist. Umso höher der Schultyp, also umso gebildeter der Sprecher ist, umso bewusster setzt er diese Art zu sprechen ein. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, eine identitätsstiftende Situation zu haben, also wo ich mich von meinen Mitschülern behaupten muss oder wo ich besonders cool sein muss, da benutze ich Kurzdeutsch. Wenn ich aber mit meinem Lehrer oder mit meiner Lehrerin spreche, dann benutze ich ein ganz normales, fehlerfreies Hochdeutsch.
So, aber wenn jetzt viele Leute das hören, hier wird über Kurzdeutsch geredet und dann gibt es ganz viele Einflüsse und andere Sprachen mischen sich da ein und es wird überhaupt verkürzt, dann wird jetzt vielleicht der ein oder andere aufspringen und sagen, also das kennt man ja auch einfach aus öffentlichen Debatten, huch, unser Hochdeutsch ist in Gefahr, wir müssen jetzt schnell irgendwas tun, damit es nicht wirklich unter Beschuss gerät. Stimmen Sie dann zu?
Wir hatten das schon immer mit der Sprachverkürzung, auch in unseren Stadtdialekten. Also zum Beispiel im Berlinerischen gibt es auch sowas wie ich bin mit Fahrrad oder ich gehe in Urlaub. Das sind auch Verkürzungen, die gab es schon immer. Also das hat nicht nur mit dem multiethnischen Zusammenleben zu tun. Es ist ganz wichtig, dass ich das nochmal feststelle. Mhm. Weil zum Beispiel bei Gerhard Hauptmann in Die Ratten 1911, da sagt das Kindermädchen auch, ich stürze mir Landwehrkanal. Und das ist ja genau der gleiche Fehler wie ich gehe Bahnhof oder ich gehe Bäcker. Also diese beiden Sachen, die kommen da jetzt gerade zusammen und passen sich sozusagen an.
Und wie geht's dann weiter? Welche Zukunft siehst du fürs Kurzdeutsch?
Ich denke, dass ein gelassenes Kurzdeutsch wird sich weiter etablieren. Ich denke, ein gediegenes Kurzdeutsch mit leichten Verkürzungen wird sich einsozialisieren, so nennen wir das in der Wissenschaft. Aber so diese wirklich, wirklich harten Formen, denke ich, werden sich nicht durchsetzen. Dafür gibt es viel zu viele Menschen, die solche Formen ablehnen.
Unsere Sprache verändert sich und das tut sie, seit es sie gibt. Sprachen sind in Bewegung und wir hörten von Entwicklungen beim sogenannten Kiezdeutsch oder, wie Diana Marosek, die Soziolinguistin, sagen würde, Kurzdeutsch, weil ein Kiez findet man schon als Begriff nicht so überall.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Wuppertal. Ein junger Einbrecher soll in eine Wohnung eingestiegen sein und den alarmierten Polizisten am Tatort später die Tür geöffnet haben. Die Beamten waren nach Polizeiangaben am frühen Morgen wegen einer verdächtigen Person zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Dort bemerkten die Einsatzkräfte ein offenes Fenster der Wohnung und klingelten. Der 15-Jährige habe geöffnet und wurde vorläufig festgenommen. Der Mieter der Wohnung hatte demnach geschlafen und den Einbruch nicht bemerkt. Er erhielt die Beute zurück.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.